Als wir mit der Idee herauskamen, all you can eat, pay as you wish, fanden das die unter 30-Jährigen lustig und cool. Alle über 30 haben gesagt, Kinder, in einer Woche seid ihr pleite. Aber es war schon beides, dass die Leute das Essen mochten und dass sie das Konzept witzig fanden. Das waren die beiden Sachen, die sich ergänzt und dazu beigetragen haben, dass der Wiener Divan nicht irgendein Little Indian Shop Somewhere war, sondern dass er einen Namen bekommen hat. Dazu haben wir beide mit sehr unterschiedlichen Kompetenzen beigetragen. Und da sind wir heute. Ich glaube, wie das Lokal funktioniert, wissen alle, oder? Ja. Das Besondere an dem Buch ist, also ich erzähle die Biografien, ein Herzensprojekt, das ist ja gemeinsames Lokal. Und jeder Biografie sind dann zwei Strategien angeschlossen, wie sie das schaffen. Also das sind durchaus besondere Projekte und das ist ja nicht selbstverständlich, dass man so etwas schafft. Und eine Strategie, die Nathalie und der Divan verfolgt haben und auch immer noch verfolgen, ist der lange Atem oder kein Lüftchen wirft uns um. Bedingungen gibt es immer. Niemand von uns agiert im luftleeren Raum und jeder empfindet seine Probleme als die dramatischsten. Unter anderem verzeichnen Nathalie und Afzal auf der einen Seite ihrer Aktiva Kochrezepte, Mut, etwas Geld und viel Problemlösungskompetenz. Auf der anderen Seite der Passiva stehen demgegenüber das Asylrecht, Wissenslücken, Banken und sogar Betrüger, die sie übers Ohr hauen wollen. Zweifelsfrei sind das ausreichend Gründe, um hinzuwerfen, so man das will. Nathalie, wenn ich gewollt hätte, hätte ich tatsächlich täglich 17,5 Gründe finden können, warum es jetzt aber wirklich reicht. Und es gibt sicher Leute, die dann beim 18. Grund gesagt hätten, so, das war's jetzt. Wir haben stattdessen weitergemacht. Für Divan war das alles leichter, weil er die Gabe einer größeren Gelassenheit hat und er kann die Dinge etwas distanziert betrachten. Er ist eine sehr in sich ruhende Person, die nicht so schnell umfällt, was für ein Unternehmen eine wesentliche Voraussetzung ist. Was wir aber beide haben, ist ein langer Atem. Wir haben es beide geschafft, nicht beim ersten Lüftchen aufzugeben. Alle beide. Nathalie und Afzal haben Ausdauer. Ihr Ziel immer vor Augen, lassen sie Taten folgen. Dort, wo ihnen Kompetenzen fehlen, eignen sie sich welche an. Mit einer Vision alleine ist es noch nicht getan. Nathalie dreht die Gewichtung sogar um. Noch wichtiger als eine Vision findet sie die Fähigkeit, Widerstände auszuhalten. Ich glaube, es geht nicht in erster Linie darum, was man sich alles groß vornimmt, sondern vor allem, wovon man sich nicht umschmeißen lässt. Ja, das ist die Hauptsache. Sich nicht vom ersten Widerstand umschmeißen lassen. Sachen durchhalten und sich nicht überlegen, was die anderen sagen würden. Horchen wir noch etwas genauer hin, wie es ist, mit den Widerständen in den Ring zu treten. Nathalie erzählt zwei Anekdoten. Die erste steht dafür, dass man nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen soll. Die zweite dafür, nicht zu früh aufzugeben. Wie wusste sie, wann was angesagt war, wie viel Vernunft und wie viel Bauchgefühl spielte dabei eine Rolle? Die erste Geschichte bezieht sich auf das Geschäftslokal ohne Betriebsstättengenehmigung. Sie hatten es mehrfach besichtigt, befanden es als gut und der Vertrag war schon aufgesetzt. Es war augenscheinlich nichts falsch, aber Nathalie hatte kein gutes Gefühl bei der Sache. Divan hat mit seinem Hintergrund zu allem gesagt, no problem, natürlich kann ich ja kochen. Ich habe das zur Kenntnis genommen, dass er das will, mir aber gedacht, ich weiß nicht, mir kommt das halsbrecherisch vor. Was macht man in so einer Situation? Man überprüft, ob es einen echten Grund für die Zweifel gibt. Nathalie ruft also beim Rauchfangkehrer an, der für den Dunstabzug zuständig ist. Und über diesen Weg erfährt sie, dass das Lokal die gastronomischen Voraussetzungen gar nicht erfüllt und daher keine Genehmigung hat. Das sei ein schlimmes Erwachen gewesen, erinnert sich Nathalie. Der Schreck saß tief, denn hätte sie nicht aufgrund eines ausgefallenen Termins dafür Zeit gewonnen, hätte sie die Nachforschungen vielleicht nicht rechtzeitig angestellt und im schlimmsten Fall alles verloren. Doch so kamen sie nur um eine geringfügige Anzahl. Dann schlitterte Nathalie in eine Phase, in der sie nicht mehr richtig erkennen kann, was richtig und falsch ist. Erst muss er sich durch die Schichten verstörender Eindrücke hindurchfühlen. Zwischendurch wirft sogar Divan, der Fels in der Brandung, die Nerven weg. Doch dieses Mal ist sie es, die erkennt, dass jetzt nicht der richtige Moment ist zum Aufgeben. Während wir umbauten, das Lokal war auf meinen Namen gemietet, ich war Inhaberin eines Steakhouses zum Wilden Stier. Das war eine Zeit, in der ich eigentlich nicht mehr richtig gefühlt habe, was ich da jetzt tue. Wir waren auf diesem Weg, aber ich wusste nicht mehr, was wir jetzt tun. In der Zeit hat Ivan gesagt, ich fahre zurück nach Pakistan. Und ich habe gesagt, hör zu, wir haben da jetzt investiert, wir werden jetzt das durchziehen. Wir werden uns nicht von dem ersten Wind, der da kommt, umblasen lassen. Das ist kein Spaß. Gut, wer will schon ein Steakhouse mit der Aufschrift zum Wilden Stier? Nathalie nicht. Doch dieser Makel war zu beheben und sonst war mit dem Lokal noch nichts schiefgelaufen. Afzal hätte sicher gern mehr beigetragen, doch er konnte die Sprache nicht. Damals noch nicht. Sie selbst verfügte über keine Berechtigung als Gastronomin. Damals. Wann sie endlich eröffnen und Geld verdienen würden, stand in den Sternen. Aber bei genauer Betrachtung war alles nur eine Frage der Zeit, bis sich die Probleme lösen ließen. Und diese Zeit gaben sie ihrer Sache dann auch. Gefühle können in beide Richtungen gute Ratgeber sein. Sie können uns warnen oder bestärken. Der einzige Trick ist, sie nicht wegzudrücken und ihnen Zeit zu geben, sie mit dem Verstand abzugleichen. Ich wäre schon öfter in meinem Leben gut beraten gewesen, früher auf mein Bauchgefühl zu hören, denn dann wäre ich so mancher Illusion nicht so lange hinterhergelaufen, beziehungsweise an anderer Stelle vielleicht etwas länger dran geblieben. Diese Gelegenheiten sind verstrichen, aber heute kann ich mit diesen Erfahrungen und den wunderbaren Beispielen meiner Buchheldinnen weitermachen. Nathalie und Afzal Divan können sich nach wie vor nichts Besseres vorstellen, als mit ihrem Restaurant weiterzumachen und mit ihren Leidenschaften, dem Cricketspiel und der Sprachkunst. Auch wenn sie sich ökonomisch und gesellschaftlich mehr Rücken als Gegenwind wünschen würden, von äußeren Turbulenzen lassen sich die beiden nicht so schnell von ihrem Weg abbringen.
Oh, liebe Leute, wer auch immer dazugekommen ist, das war Sabine Darius mit Brückenleben, 11 Mutmacher für eine Zukunft im Jetzt. Ich schließe nahtlos an mit einem Kapitel aus einem Text mit dem Titel Life and Luck of Wiener Divan. Und dieser Text ist auf Englisch gehalten, das ist die Sprache, in der sich dieses Business gebaut hat. Some basic facts in basic English. Das erste Kapitel heißt How It All Came All About from EKH to KIG. Vielleicht kennt nicht jeder von euch das EKH, das Ernst-Kirchwiger Haus im 10. Bezirk, das benannt ist nach dem ersten politischen Todesopfer der Zweiten Republik von 1965, Ernst Kirchweger, der bei der Demonstration gegen Taras Borodajkowicz erschlagen wurde, kurz darauf starb. Das ist das EKH, dort haben viele Leute, die Asylwerber waren oder es am Wege waren, es zu werden, quasi ein Haus gefunden für eine gewisse Zeit. Und dort setzt dieser Text ein, den ich euch vorlesen werde. Ich treffe Afzal Divan im EKH und es geht darum, wie kann ich mit meinen eigenen Händen arbeiten. Es ging so ein bisschen hin und her und dann geht's weiter. And so it went that Afzal Divan found some hook. Some hook to cling to and began to leave the leaving and to start some starting thoughts instead. Start what? Some business. How? Good questions deserve even better answers, and so I went to find them. Where? Well, let me check. And checking, there was some and more. Can you check the book on tariffs and trade? Well, yes, maybe, but let me see first whether at all you can do anything on your status. And looking went on deep into early summer, looking being mainly hearing what telephone advisory services would produce. The Chamber of Commerce Section A for asylum seekers was not yet in place, which left us with rumors and guest proposals or straightforward ignorance from both the sides. Chamber of Commerce people blanked out with asylum matters, and refugee helpers vice versa blanked out with business. So far, so tote Hose. A few more questions did arise. What kind of business would it be? Anyone can be. Anyone, okay, but what would you like most to do? Garments can be. Garments? Anything can be. Garments, jewelry, food. First, need some outlet, and then can decide. The outlet question then. Well, as it seems, there needs to be a license, trade license, or Gewerbeschein to start whatever business, and this license cannot be obtained while on precarious status, on asylum. That's what all the voices tell. That's where all the tongues converge. Cannot, cannot, cannot. That seems to be their tongue's end. An end? It was, but just an end to chapter one, the one without the core result of digging into Fremden- and Gewerberecht. The key to chapter two, FF, was to be found in here. Don't wait, campaigned to put those, to use those above mentioned restless hands of waiting people on asylum. They could do some teaching, training, coaching in language, sports and arts. And then they mentioned in the quarter sentence that find an Austrian partner who will take the risk and form a company under the name of KEG. Now, a footnote. KEG, Kommanditerwerbsgesellschaft, is limited commercial partnership. In this case, the Austrian partner would take the position of complementär, like fully liable partner. The foreign partner is allowed to be commanditist, like the partner whose liability is limited to the assets brought into the company. And if he also likes to work, the very sense of it, he would be mittätig, meaning he contributes to the company not only financially, but also in words and deeds. He necessarily has to be mittätig and has to take part in the management, best to be proven by holding a considerable share in the company in order to be allowed to work at all. Otherwise, he could be punishable for not being really self-employed and thus circumventing the Ausländerbeschäftigungsgesetz. Footnote closed. Now, chapter 2, the Austrian partner.
This sounded nothing more than abracadabra to me, but seemed to be most legal Zaubertrank mit Krähenkralle, the most very potion ever drunk by hopeful, if uneven, entrepreneurs. Uneven not only in culture, age and residence status, but also regarding the outline of their future lives. Stuck in letters, one of them, pouring people more than one at a time, and business is for the busy people. The other is a cricketer, cook and money talker before the god, cooking rupees into pounds, cooking some euros into the soup, and spice it up and let it stew. Okay, but now let's cut the cake and see how much rupees are there for a start. 500,000? And how much would that be in euros? A few thousand? 5,000, 6,000? Okay, let me check what that would produce. If you have 5,000 euro, go and put that money to a bank and let it stew in peace and quiet there. Let me give you this advice. You are nice people. Youngsters, don't you throw your peanuts to pigeons. That's what Gastromakler number 12 told a nice young lady on the phone when asked about his Imbiss zu verkaufen in the outer outskirts of beautiful Vienna. This is a place where the housemaster of nearby Gemeindebau takes his dog for a walk and that's it. He added, and that was it then. The Austrian partner was about to get herself deep into years of trouble, years of pain and joy, amazement, anger and all the rocket feelings tempested around Liechtensteinstraße 10, Street of the Lightning, Rock and Curry Roll. But slowly, slowly, let's keep track of time. The Austrian partner was not yet fully won. Well, how would winning go? What would that winning be? Winning and losing need a game, and that was not completely on the table yet. What kind of game was it that was going to be played? Was it a sharing game? A game of give and take? What was at stake? What were the rules? Was it a win-win game? And then what currency was on the table? What would it mean to win? In order to win, have nothing to lose. Go on and start the game. Step one, find an Austrian partner. What partner? Business partner, if it were. Partner for good and bad, for better or worse. A diligent partner. What does that mean? A partner who cares. Who cares? A partner who thinks, but doesn't think twice. A daring partner in cards, who starts off and goes for closing, announces a trump marriage, 40 points, and sets off to take it all or nothing. Nothing to lose. You better have nothing to lose, or everything saved in a lifetime of 25 years. You better have nothing to lose, or everything ever dear to you. Stop it or leave it, close it and open another chapter for better, for worse. Be to be. From keeping books to bookkeeping. It is just a twist, a turnaround, another perspective on letters, words or things in general. Another world. Move on. Be to see. From books to cooks, cooking is a wonderful thing when finished and ready to eat, say I. So get ready for a decade or two of food and real food. The curry years have just begun. See to see, cornflakes to curry. Food before Divan was looking like this. Add milk to cornflakes, eat, repeat. Now after Divan, getting food means watching Divan stir and stir and stir, and then all this stirring and stirring and stirring only for two, for merely two, that's nonsense. This is a waste of time. Cooking should be done for many, not for two or three. B to CHL. After cooking, getting hooked and looking, where could that cooking happen on? Maybe there, this Würstelstand in outer space looks out for the unthrilled adventurous gastronaut, willing to set foot or food in unarable or unbearable land for merely 2,000,000 rupees, 7,000 euro that is. P to B. the Austrian partner-to-be dials the number and finds the very Viennese gastro agent at the other end of the line in semi-parental mood. Young girl, if you have 7,000 euro in your hands, then please take it and bring it to the bank and leave it there so you will see it again after years and it will be safe. Don't you even think of investing it here. This is a place only housemaster's dog would be your guest. Take your money and my advice. Keep your fingers off this place. I think I heard this one before. 100 phone calls, dozens of visits, a handful of negotiations later, the outcome was the same. Forget it. Put your restless hands into your empty pockets and wait. The state will let you know, and you don't interfere into your very own affair. Your matter will be treated, and you try to please comply with your condition. You are on asylum and not on a business trip. This is Europe. Don't forget. Forget it. And so forth. But someone did not like to listen. And did not stop to cook. The cooking place had changed. My sofa, badly neglected kitchen cupboard, finally rejoiced with spices, rice and dal. Some bits of Urdu were exchanged for pieces of the German language, Austrian shade. And eventually also the marital status grew to be a topic in the house and preparations started to unfold. The Austrian partner did her best to gain more knowledge. The man who lives in kitchen tried for cash. Knowledge did increase. Cash chose to go the other way, since calling cards like Novomatics did not return investments placed on them. Debtors chose to not attend the calls from Europe, and quite some friendship went in ruins. So, how did the just established household survive? Food was the duty of the cooker. The rest was done by German language. Teaching German brought some cash. Learning German properly was not, and not for long. No German storage place to let. And Grundversorgung? Well, this basic income for asylum seekers was granted for those arrived after the 1st of May 2004, for previous arrivals, love and air. Cold air and lack of love and care was source of death to one young Pakistani known as Chef, self-assured but uninsured, cause so-called self-employed, who died of cold caught in Gebeet, in nightly newspaper delivery, capless, careless, and sent home from hospital the day before his death. Others do Gebeet with fever in order not to lose the little income that will feed whole families back home. And others still keep cooking, keep cooking, keep cooking. And others still keep looking, keep looking, keep looking. Shop in sight.
Es war wirklich so abenteuerlich. Die einfachere Version hier nachzulesen, die sprachlich wahnsinnig schöne Version habt ihr hoffentlich jetzt genossen. Das Lokal gibt es bis heute, das läuft, das funktioniert, auch wenn man es ihnen am Anfang nicht zugetraut hat. Und die Nathalie hat sich in ein Abenteuer gestürzt, sie hat aber auch schon einen Hintergrund gehabt und ist nicht ganz naiv durchs Leben gegangen. Das viel mehr verrate ich nicht, ist auch nachzulesen. Und ich möchte heute ein Kapitel anschließen von jemand anderen aus dem Buch, weil für alle, die so Alternativprojekte, Herzensprojekte angehen, ist es ein Thema. Wie schaffe ich es, meine Existenz zu bestreiten? Wie mache ich das, dass ich mich nicht ruiniere? Ja? Und einer, also bei der Nathalie ist es ein Thema, also recht direkt auch erzählt, bei vielen anderen. Und beim Heinz Feldmann, was ich jetzt vorlesen möchte, ist es ein eigenes Kapitel geworden. Der Heinz Feldmann spricht immer vom Safe Haven, weil er kommt so aus der Business-Sprache. Und das Kapitel heißt Der sichere Hafen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es für euch auch von Interesse, wenn ihr jetzt so einer Lesung kommt, wie das so funktioniert, wenn man sich dann auch so weit raushängen lassen will. Also vielleicht sage ich auch was zum Titel dieses Brückenleben, warum das so heißt, wie das inspiriert war, nämlich, dass man so ein Standbein hat und ein Spielbein und dass man so die Zukunft, wo man hin will, dass man da eine gute Brücke hinschafft und dass man dafür halt auch ein gesichertes Standbein hat und ein Spielbein. Das ist auch ein Grundthema, das sich durchs Buch zieht. Also, der sichere Hafen. Ein zentraler Grund, warum ich Heinz um das Interview gebeten habe, ist, weil ich ihm zutraue, sich Spielraum für wichtige Projekte zu verschaffen und ein gutes Leben zu führen. Wobei das gute Leben nicht eine Aufgabe ist, sondern vielmehr die Voraussetzung dafür, seine Ziele und Visionen Wirklichkeit werden lassen zu können. Die Idee dabei ist, dass man erst kreativ und durchsetzungskräftig ist, wenn man gut versorgt ist und auf einer sicheren Basis steht. Wenn man ständig in Nöten ist und um die Existenz ringt, fühlt man sich schnell mit dem Rücken zur Wand und gezwungen, Kompromisse einzugehen, die man eigentlich gar nicht will. Heinz gibt mir in dem Punkt recht und philosophiert darüber, wie viel genug ist. Als ich Millionen verdient habe, in Schillingen damals, als das noch viel Geld war, erzählt der Heinz, er hat sich das ausgehandelt, er hat mal ein Jahreshonorar von 1 Million Schilling gehabt, hatte ich viel mehr Existenzängste als heute, wo ich einen Bruchteil von dem verdiene. Weil damals habe ich mir gedacht, was ist, wenn ich das verliere, wenn ich den Job verliere, lande ich dann unter der Brücke. Darum verstehe ich auch die Menschen, die die große Krise haben, wenn sie aufgrund einer Firmenübernahme statt 360.000 im Jahr plötzlich nur noch 240.000 im Jahr verdienen. Ich lache sie dann nicht aus als ihr Coach, sondern ich verstehe sie, weil in ihrer Welt ist das durchaus dramatisch. Insgeheim denke ich mir aber, ich komme mit 24.000 im Jahr aus. Diese Relation zu kennen hilft mir. Dass sich Sorgen machen, ist nämlich unabhängig vom Geld. Es ist sogar paradox, weil im Nachhinein betrachtet habe ich erlebt, dass mit dem Einkommen auch die Existenzängste wachsen. Inzwischen hat Heinz das Spiel umgedreht. Er macht sich weniger Sorgen und verdient weniger Geld. Aber nicht so wenig. Das Genug bezeichnet Heinz als Fairtrade-Gehalt. Er verlangt keinen Spitzenstundensatz, lässt sich aber auch nicht auf ein zu niedriges Honorar ein, das am Ende des Jahres seine Ausgaben nicht decken würde. Daher kalkuliert er bewusst und transparent, wie viel er verlangt, und das Ehrenamt zählt er zu den Ausnahmen. Konkret arbeitet Heinz im eigenen Wohnprojekt unbezahlt und noch in einer weiteren Initiative. Alle anderen müssen bezahlen, ausreichend bezahlen. Vielleicht gehören Sie zu denjenigen, die das gesellschaftliche Engagement über das Geldverdienen stellen. Dann gehen Sie den umgekehrten Weg, sofern Sie nicht geerbt haben, und müssen aufpassen, nicht in die Mischung aus zu wenig Geld und noch mehr Sorgen zu rutschen. In diesem Fall ist die folgende Abwägung interessant, die zeigt, wie sich Heinz heute eingependelt hat. Wie man sich einnahmenseitig verbessern kann, hat Heinz bereits dargelegt. ein angemessenes Gehalt verlangen und nicht zu viel unbezahlt arbeiten. Ausgabenseitig sind es die Fixkosten, die man bei guter Qualität niedrig halten kann. Der Hebel, den viele vergessen, ist, dass du genau hinschaust, wie viel Fixkosten du dir im Monat oder im Jahr zumuten kannst. Die großen Hebel sind natürlich das Wohnen, die Mobilität, die Ernährung und das Reisen. Da hast du es in so einem Gemeinschaftsprojekt natürlich leichter, da hast du gute Karten, das in einen vernünftigen Rahmen zu bringen, weil ich muss nicht mehr 140 Quadratmeter finanzieren, sondern nur noch 40. Und ich habe in meinen 42 Quadratmeter nicht nur meine Wohnung, sondern auch mein Büro. Dadurch habe ich extrem niedrige Fixkosten. Und dadurch, dass ich kein Auto mehr habe, kann ich mir die geilsten Fahrräder leisten. Und komme immer noch viel billiger weg als die anderen, die glauben, sie brauchen ein Auto. Auch beim Essen kann man Qualität und Kosten optimieren. Der Preis sagt zwar häufig etwas über die Qualität aus, aber nicht immer. Manchmal ist der Preis auch einfach überzogen. Daher kauft Heinz seinen Wein nicht mehr nach Etikette, sondern nach Geschmack. Im Gegenzug leistet er sich die besten Bioprodukte. Er und seine Frau kochen viel selbst und haushalten gut mit den wertvollen Produkten. Fleisch steht selten am Speiseplan, jedoch immer ein Essen für Genießer. Wenn du auf dieser Klaviatur spielst, dann hast du schon sehr gute Karten, dass du nicht so viel Geld brauchst. Und wenn du die Basis gut abgesichert hast, dass du dir gute, hochwertige Lebensmittel leisten kannst, dass du ein gesundes Leben leben kannst und einen Rückzugsort hast, wo du dich erholen kannst und dich wohlfühlst, dann hast du ihn schon, den Safe Haven. Für Heinz funktioniert es im Wohnprojekt einfacher, die Fixkosten niedrig zu halten und die Lebensqualität hoch. Daher meint er mit seinem Safe Haven nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern auch seine Bubble. Im Grunde kann man aber überall damit anfangen, Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen und die Qualität der Quantität vorzuziehen. An diesem Punkt angelangt, eröffnet sich tatsächlich neuer Spielraum. So konnte es sich Heinz leisten, ein Handbuch für Gemeinschaftswohnprojekte zu schreiben und dafür 1,5 Jahre weniger zu arbeiten. Die Phasen mit mehr oder weniger Erwerbsarbeit sind aber wohl überlegt. Erstens hat Heinz Reserven, auf die er im Notfall zurückgreifen kann, und zweitens macht er jetzt wieder mehr Beratungsstunden, damit der Versorgungsmotor nicht trocken läuft, sagt er. Auf diese Weise hat Heinz eine Balance gefunden, die ihn auch in schwierigen Zeiten nicht gleich straucheln lässt. Nur der Krieg in der Ukraine macht ihn schon nachdenklich. Nichtsdestoweniger konnte er einiges für Umweltschutzprojekte und ein sozialeres Miteinander beitragen. Und am Ende des Tages kann er sich sagen, ich habe das Maximum gegeben, mehr kann ich nicht machen, und loslassen.